Herzlich willkommen auch an alle Gäste und alle Zurückgekehrten. Für die, die wir noch nicht gesehen haben, dieses Jahr ein schönes neues Jahr wünschen wir euch allen. Das war einmal zu viel. 2011 haben wir gesagt für uns als Gemeinde, wir erwarten wirklich einen Aufbruch, dass Gott gute Dinge tut. Und es gibt drei Schwerpunkte, nehmt ihr einfach mit. Wir werden Gebet aufrichten in der Gemeinde, wir beten schon als Team. Wir haben einen Gebetsrundbrief für Einzelne, die eine Berufung zum Gebet haben. Und wir haben kleine Gebetsgruppen. Wir haben zum Beispiel ein Männergebet, frühmorgens unter der Woche. Bald startet wieder eine Gebetsgruppe mit Miri. Wenn du merkst, dass Gebet auf deinem Herzen ist und du eine Gebetsgruppe leiten würdest, du sagst, ey, ich hätte Lust zu beten und bei mir könnten 2, 3, 4 Leute dazukommen, dann melde dich bitte bei Miri. Wir wollen einfach, dass überall in der Stadt, wo wir wohnen oder wie auch immer das passt, einfach kleine Gruppen von Gebet entstehen und Gebet aufgerichtet wird. Gebet ist gut und Gebet bewirkt was und wir wollen das nicht in der Theorie belassen, sondern es wirklich praktisch umsetzen. Also wenn du, Amen, wenn du merkst, Gebet liegt auf deinem Herzen und du dir denkst, hey, dienstags früh um 5 bin ich bereit, wer ist noch bereit? Dann kannst du uns Bescheid geben und dann suchen wir die, die auch dienstags um 5 bereit sind. Und andere sind vielleicht Donnerstag spät abends, haben Zeit, die sagen, ey, Donnerstagabends irgendwie um 11, ich habe da echt Lust, noch eine Stunde zu beten. Vielleicht gibt's Leute, die sagen, ey, spät abends, das ist gut, wir wollen das sehr dezentral machen, damit einfach, weil jeder hat Termine und es ist immer kompliziert und es ist leichter einfach, wenn wir viele kleine Gruppen haben, die sich einfach so zusammenschließen, wie es funktioniert. Also wenn du gerne sowas machen würdest, wenn du dich bereit erklären würdest, sowas ein bisschen zu organisieren für ein paar Leute, dann melde dich bitte mal Miri. Das zweite ist, dass wir über das ganze Jahr hinweg zugemessene Speise zur rechten Zeit austeilen wollen, nach Lukas 12. Das heißt, wir werden für die verschiedenen Bereiche Lehre anbieten. Wir sind dabei, einen Grundlagenkurs aufzubauen für Leute, die frisch mit Gott unterwegs sind. Wir haben ein Leitertraining, das heißt Multiplikatoren. Wir werden ab April eine Schule des Geistes haben, wo es um die Geistesgaben geht, um Heilung und Prophetie und einfach dann auch, wie man das in der Gemeinde anwendet, aber wie man das auch draußen anwendet, wie man das auf der Straße anwendet und wie man das spontan anwendet, wenn Gott dir plötzlich im Supermarkt deine Hand anfängt zu brennen und du dich fragst, was mache ich jetzt damit, wem soll ich irgendwas weitergeben? Also wir wollen einfach die Dinge des Geistes lernen und da machen wir eine Schulung ab April. Und dann gibt es einen Kurs über Freiheit, da müssen wir gerade schauen, wann der zeitlich losgeht. Der sollte im Februar losgehen, da müssen wir gucken. Da geht es einfach darum, wenn du merkst, dass du in deinem Leben mehr Freiheit möchtest, dass das noch nicht das volle Potenzial ist, was du glaubst, was Gott hat. Gott hat mehr und wenn dich das betrifft, da wird ein Kurs starten, da wissen wir das Datum jetzt noch nicht genau. Das ist mit begrenzter Teilnehmerzahl. Und dann wird es immer im Herbst ein Special geben, wo wir einfach verschiedene Themen aufgreifen werden. Vielleicht mal was über Israel, über Seelsorge, über welches Thema auch immer Gott uns zeigt. Und einfach zum Vormerken, unser Trainingsabend, wir haben immer einen Abend in der Gemeinde Hauskirchen, für die, die Lust haben, wo es um Gemeinschaft geht, wo es um das geht, was wir im Gottesdienst haben, dass wir in die Themen, dass wir tief reingraben. Und dann geht's Donnerstagabend ist einfach der Abend, wo wir Training anbieten. Also diese Trainingssachen, die werden Donnerstagabend sein. Sprich, wenn du die Wahl hast, ob du was montags oder donnerstags machst, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, nimm gern den Montag, dann hast du donnerstags Zeit. Das dritte ist, wir wollen Raum für Gottes Geist haben. Wir wollen Gottes Geist erleben, wir wollen Gottes Geist kennen und wir wollen ihm Raum geben im Gottesdienst, in den Hauskirchen und in unserem Alltagsleben. Und dazu haben wir letzte Woche uns die Stelle in 2. Korinther 13, Vers 13 angeschaut. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth und er sagt, ich wünsche euch, dass ihr die Liebe des Vaters erlebt, die Gnade von Jesus und dass ihr die Gemeinschaft des Heiligen Geistes kennt. Und dieses Wort Gemeinschaft hat verschiedene Bedeutungen, aber es ist im Kern ist es ein Zusammensein mit dem Heiligen Geist. Und wir haben uns die Person des Heiligen Geistes angeschaut. Er ist wirklich der Jesus für die 12 Jünger war. Nämlich jemand, der immer da ist, der immer mit Rat zu ihr da war, der immer mit gutem Rat zur Seite stand, der sie kannte, der sie geliebt hat, der sie ermutigt hat, der ihnen den rechten Weg gezeigt hat. Was Jesus für die 12 Jünger war, möchte der Heilige Geist für uns sein. Jesus hat gesagt, ich gehe fort und ich komme zu euch. Ich gehe fort und ich sende den Heiligen Geist zu euch. Der Heilige Geist möchte das für uns sein, was Jesus für die Jünger war, nämlich Gott mit uns und das 24 Stunden am Tag für jeden Lebensbereich. Wirklich nicht nur für das Geistliche, sondern fürs Berufsleben, für deine Familie, für die Ehe, für deine Talente, was auch immer dich betrifft. Der Heilige Geist möchte anwesend sein in deinem Leben, in deinem Alltag. Und wir wollen ihn kennenlernen als Person. Wir haben uns angeschaut, die Predigt von letzter Woche hieß, der Heilige Geist ist keine Taube. Der Heilige Geist ist auch kein Feuer, er ist auch nicht Öl, er ist nicht Wasser, er ist nicht ein Wind, er ist nicht eine Kraft, sondern er ist eine Person. Er ist eine Person und das Symbol für ihn ist eine Taube, ist Feuer, ist Wasser, ist Öl. Und Jesus spricht vom Wind, wenn er von den Auswirkungen des Geistes spricht. Und Jesus spricht davon, dass er Kraft hat, der Heilige Geist. Also er ist die Kraft Gottes, er hat Power, er macht die Kranken gesund, er hat die Welt erschaffen. Als der Vater gesprochen hat, da schwebte der Geist über den Wassern und dann, es werde Licht, wurde es Licht. Dann war der Geist in Aktion. Der Geist hat Kraft, aber er ist nicht eine Kraft. Und was uns letzte Woche wichtig war, ist, dass wir den Heiligen Geist wirklich als Person wahrnehmen. Er ist nicht irgendwie, Gott ist Vollgott, also Gott Vater, Gott Sohn und die kleine Taube. Irgendwie, so empfinden wir manchmal, aber er ist voll Gott. Der Heilige Geist ist vollwertig Gott. Er ist der dritte Teil der Gottheit. Der Geist ist Herr, sagt die Bibel. Oder in Johannes heißt es, Gott ist Geist. Also der Heilige Geist ist vollwertig Gott. Er ist der, mit dem wir Gemeinschaft haben sollen. Er ist eine Person, die wir kennenlernen sollen. Und wir haben letztes Mal die drei Schwerpunkte ausgedrückt, nämlich eine Person macht aus nicht so sehr der Körper, weil wenn du schon mal einen Toten gesehen hast, dann ist das, was die Person ausgemacht hat, eigentlich nicht mehr vorhanden. Da ist zwar noch die Hülle, aber das Charakteristische für die Person ist nicht mehr da. Und die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist eine Person ist, die einen Willen hat, die Gefühle hat und die einen Verstand hat. Und der Heilige Geist liebt es nach Johannes, Jesus groß zu machen. Sein Job ist es, den Vater zu verherrlichen, den Sohn zu verherrlichen. Aber er ist eine Person. Ihr könnt euch die Predigt von letzter Woche anhören. Und wir haben die ganzen Bibelstellen hingeschrieben, warum er einen Willen hat. Also er will Dinge und er will auch Dinge nicht. Er hat Gefühle. Der Heilige Geist mag gewisse Dinge, die ziehen ihn an, die laden ihn ein. Und es gibt gewisse Dinge, die laden den Heiligen Geist aus. Die schrecken ihn ab und die lassen sich ihn zurückziehen. Es gibt sogar eine Stelle in 1. Thessalonicher, da heißt es, lösch den Geist nicht aus. Ich meine, uns ist allen klar, dass wir Gott nicht auslöschen können. Er ist ja Gott. Aber du kannst dich so in einer Art verhalten, dass du Gottes, dass du die Anwesenheit des Heiligen Geistes, sein Wirken, sein Sprechen, auslöscht in deinem Leben, in deiner Zeit mit Gott oder in deiner Gemeinde oder in deiner Hauskirche. Und es gibt Dinge, die ihn auslöschen. Ich glaube, es ist, also ihr könnt letzte Predigt an und da habe ich die Bibelstelle drin. Also wir sollen ihn nicht auslöschen. Also er hat einen Willen und er hat Dinge, die ihn abschrecken. Und der Heilige Geist ist eine Person, die einen Verstand hat. Der Korintherbrief spricht davon, dass er die Tiefen der Gottheit erforscht, dass er die Gaben austeilt, dass er sich Gedanken macht. All diese Sachen, die könnt ihr, das haben wir letzte Woche gesagt, hört euch das an. Der Heilige Geist ist eine Person, mit der wir Gemeinschaft haben sollen. Und das Wort Gemeinschaft bedeutet im Griechischen Koinonia. Und dieses Wort hat verschiedene Bedeutungen. Letzte Woche, als wir gebetet haben, dass der Heilige Geist einfach kommt, dass wir ihn erleben, dann spürt man, was man auch jetzt in der Anbetung gespürt hat, dass seine Gegenwart kommt. Also diese Schwere, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt so eine Schwere, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, dann kommt oft Frieden. Er ist der Geist des Friedens. Jesus sagt, ich gehe fort euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich sende den Heiligen Geist, meinen Frieden sende ich euch. Wenn Jesus seinen Frieden schickt, dann schickt er den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist kommt, kommt Frieden. Er ist ein Geist des Friedens. Das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Also wenn Gottes Geist kommt, dann kommt Freude, dann kommt Friede, dann kommt dieses Bewusstsein, ich bin gerecht vor Gott. Das ist, was die Person des Heiligen Geistes macht, wenn seine Gegenwart kommt. Es bedeutet, mit ihm zusammen sein. Wir gehen heute nicht auf alles ein. Es bedeutet, dass wir uns mitteilen, dass wir ihm erzählen, was uns bewegt und er erzählt, was ihn bewegt. Es bedeutet, dass wir teilhaben an Dingen, die ihn bewegen, an Dingen, die uns bewegen, dass wir Anteil haben am gegenseitigen Leben. Es bedeutet eine Vertrautheit. Es bedeutet Freundschaft, dieses Wort Koinonia. Und es bedeutet auch das unterste, Kameradschaft. Und dieses Wort hat aber in der Wurzel bedeutet auch Befehlshaber. Also der Heilige Geist, mit dem wir Gemeinschaft haben sollen, es bedeutet mit ihm zusammen sein, von ihm hören, teilhaben lassen, eine vertraute Beziehung. Es bedeutet eine Freundschaft, also eine intime Beziehung, wo man sich kennt, wo man voneinander weiß. Aber es bedeutet auch Kameradschaft verbunden mit Befehlshaber. Der Geist ist auch Herr, er ist ja vollwertig Gott, sprich, er gibt auch Richtung vor und erwartet, dass wir ihm im Vertrauen nachfolgen. Mein Thema heute ist, dass wir nochmal auf den Punkt Gegenwart gehen. Wie treten wir ein in diesen Ort, wo Gott ist? Das ist ja unser Ziel. Wir wollen mit Gott Gemeinschaft haben. Wir wollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und wir haben darüber gesprochen, dass Gottes Wort, der Heilige Geist hat das Wort Gottes inspiriert. Er hat es geschrieben, er legt es aus. Der Geist macht das Wort lebendig. Also wenn du Gottes Wort nimmst, kannst du Gemeinschaft mit Gott haben. Aber es gibt noch eine andere Form, mit der wir mit Gott in Gemeinschaft kommen können. Also eine Art, wie du in die Gegenwart von Gott eintreten kannst. Also, dass du in deinem Alltag oder wir als Gemeinde an einen Punkt kommen, wo wir Gott spüren und wo wir Gott wahrnehmen. Und wenn ihr wollt, ich habe gesagt, ein toller Vorsatz wäre, wenn ihr eure Bibeln dabei haben wollt. Ihr dürft euch den Vorsatz gerne hinter die Ohren schreiben. In Psalm 100, Vers 4, ich lese mal den ganzen vor, der hat nur 5 Verse. Psalm 100, jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir sind sein Volk und die Herde seiner Weide. Vers 4. Zieht ein in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue reicht von Geschlecht zu Geschlecht. Vers 4. Zieht ein in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn und dankt seinem Namen. Hier heißt es, wenn wir Lobpreisen, wenn wir Gott Dank sagen, dann ziehen wir ein in seine Tore und in seine Vorhöfe. Das heißt, wenn wir anfangen, Gott zu preisen, warum machen wir das jetzt früh morgens zum Beispiel im Gottesdienst? Oder warum ist es eine Idee, das in den Hauskirchen zu machen? Wir machen das nicht, weil es eine Tradition ist oder weil es Liturgie ist, sondern wenn wir Gott loben, wenn wir uns erinnern, wer Gott ist, dass er gut ist, dass er treu ist, dass er wahrhaft ist. Wenn wir anfangen, weißt du, jeder kann dran denken, was die Woche alles nicht war. Aber wenn wir uns erinnern, wer Gott ist, wenn wir Gott dankbar sind, wenn wir Gott unsere Dankbarkeit ausdrücken, wenn wir uns an das erinnern, was er getan hat, dann ziehen wir ziehen los in seine Tore, in seine Vorhöfe. Wir gehen los an den Ort, wo Gott ist. Okay, Gott ist überall. Gott ist ja auch jetzt gerade hier. Aber die Bibel spricht von zwei Herrschaftsbereichen. Sie spricht von dieser Welt und sie spricht vom Reich Gottes. Kennt jemand den Begriff Reich Gottes? Der Himmel, das Reich Gottes, die Königsherrschaft, all das bedeutet das Gleiche. Der Raum Gottes, der Raum des Geistes, die Herrschaft Gottes. Wenn Jesus sagt, mein Reich ist nahe, der Himmel ist nahe gekommen, ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt, dann meint er nicht, dass der Himmel, also das Blaue, was wir da oben kennen mit den Sternen und Mond, dass es nahe gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr Asterix und Obelix kennt. Der Majestix hat immer Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Das meint Jesus nicht, oh, der Himmel ist nahe gekommen und der Himmel fällt mir auf den Kopf, sondern dieses Wort, was er benutzt, von Königsherrschaft, vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel, das ist ein Begriff, der ein Herrschaftsgebiet, Basilea, das ist eine Königsherrschaft, also ein Herrschaftsgebiet. Und zwar das Herrschaftsgebiet von Gott ist nahe gekommen. Das ist, was Jesus sagt. Und er sagt in diesem Kontext, wenn dieses Herrschaftsgebiet nahe kommt, dann kommt der Himmel auf Erden. Also der Himmel kommt ja nicht, wie gesagt, nicht das Blaue, nicht die Sterne, nicht der Mond fällt auf die Erde, sondern die Herrschaft Gottes, das Herrschaftsgebiet, in dem Gott König ist, das sollen wir auf Erden beten. Das bedeutet, er sagt, hey, predigt, dass das Reich Gottes da ist, heilt die Kranken. Die Verbindung ist folgende. In dieser Welt haben wir ganz real Krankheiten. Also jemand hat einen Schnupfen, jemand hat vielleicht ernstere Dinge, Allergien, Krebs, Diabetes, was auch immer jemand hat, Rückenbeschwerden, Gelenkbeschwerden in diesem Körper. Wir haben in dieser Welt Krankheiten. Das kann keiner leugnen und wer das leugnet, der lebt nicht in dieser Realität. Aber es ist eine andere Realität, dass es im Himmel, in dem Herrschaftsgebiet, wo Gott Gott ist, gibt es keine Krankheit. Er sagt uns auch im Himmel eines Tages, wenn quasi dieses Zeitalter vollendet, das heißt, da wird es nicht mehr geben, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Krankheit, es wird vorbei sein. Dort, wo Gott Gott ist, ist keine Krankheit. Und er bringt diese Kombination, er sagt, ihr seid in dieser Welt und ihr sollt beten, dass das Reich der Himmel auf diese Welt kommt. Ihr sollt beten, dass das Herrschaftsgebiet Gottes in dieses Herrschaftsgebiet hineinkommt. Dann bedeutet das, dass seine Welt in unsere Welt hineinkommt, dass seine unsichtbare Welt unsere sichtbare Welt trifft. Und dann kann es sein, dass ein Körper, der krank ist, weil er mit Gottes Herrschaft plötzlich in Verbindung kommt, gesund wird. Weil sein Reich da ist, weil sein Reich vor der Tür ist, weil Gott um uns herum ist, weil in seinem Herrschaftsgebiet gibt es keine Krankheit. Oder vielleicht ist jemand gebunden in Depression, was wir gerade hatten. Du merkst, dein Leben ist nicht in dieser Freiheit. Wenn sein Herrschaftsgebiet kommt, wenn Gott aus seiner Welt in deine Welt hineingreift, dann hast du plötzlich Anteil an dem, was er zu geben hat. Und in seinem Reich ist Freiheit. Dann fallen Fesseln ab und Dinge verändern sich. Sprich, es gibt zwei Realitäten. Es gibt diese sichtbare Welt und es gibt das Reich Gottes, wo Gott Herr ist, wo Gott König ist. Und dieses Reich ist nahe gekommen. Wenn wir durch Lob und durch Dank, was es im Psalm 104 heißt, uns aufmachen in seine Vorhöfe, in seine Tore, dann bedeutet es, dass wir uns aufmachen an den Ort, wo Gott Herr ist. Dass wir uns ausrichten auf dieses Herrschaftsgebiet, wo Gott regiert. Dass wir quasi von unseren Umständen, von unserem Alltag, von unseren Herausforderungen wegschauen. Wir richten uns nach Gott aus, wir erheben ihn, wir sind dankbar und wir machen uns auf durch seine Tore in seinen Vorhof, an den Ort, wo Gott ist. Könnt ihr mir nachvollziehen bis hierher? Dankeschön. Ihr müsst heute ein bisschen die ersten Teil mitarbeiten, weil es geht mir darum, dass wir was Inhaltliches verstehen. Ich habe euch eine schicke Grafik gemacht. Ich hoffe, man kann sie sehen. Danke für den Applaus. Gut, so schwer war es auch nicht. Im Alten Testament gibt es immer wieder ein entscheidendes Prinzip. Das Alte Testament, sagt die Bibel, ist ein Schatten, ist ein Symbol für eine Wahrheit, die im Geistlichen wahr ist. Also als Beispiel. Im Alten Testament schlägt Mose mit seinem Stock auf einen Felsen und dann kommt Wasser raus. Das ist real, greifbar passiert. Er schlägt auf einen Felsen und Wasser kommt raus. Im Neuen Testament deutet Paulus das dann und sagt, dieser Felsen war ein Symbol für eigentlich Jesus, aus dem Ströme des lebendigen Wassers kommen. Also das Alte Testament macht ganz oft eine reale Tatsache und es ist ein Symbol, ein greifbares, anfassbares Bild für eine geistige Wahrheit, die in Gottes Reich, im Leben mit Gott wahr ist, in der unsichtbaren Welt. Anderes Beispiel wäre Passa. Im Alten Testament haben die Juden das Fest Pessach, Passa gefeiert. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie Lämmer schlachten mussten in dieser Passanacht. Sie haben die Lämmer geschlachtet, sie haben das Blut des Lammes genommen und dann haben sie dieses Blut an ihre Türpfosten gemalt. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, die steht im zweiten Buch Mose. Ich kann jetzt nicht ganz erzählen, weil das würde den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall haben sie dieses Blut genommen, haben es an die Tür gemalt und sie haben das gemacht, damit nachts ist Gericht Gericht ist ausgegangen und sie waren geschützt vor Gericht durch dieses Blut. Sie wurden gerettet durch dieses Blut. Das ist was ganz real, was ganz praktisch passiert ist im Alten Testament und es ist ein Bild für das, was dann Jesus getan hat, später im Geist, in Realität. Jesus ist gestorben für uns am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen und sein Blut hat uns gerettet. Es hat uns gerettet vor Gericht, es hat uns gerettet vor Verdammnis und es hat uns beschützt einfach vor Gericht und vor Dingen, die gegen uns kommen. Sein Blut schützt. Also das Reale im Alten Testament, nämlich dass du Lämmer geschlachtet hast und das Blut angestrichen hast, ist eine geistige Wahrheit, die wir jetzt hier im Neuen Testament haben. Und wir sagen, Herr, wir stellen uns unter dein Blut und unter deinen Schutz. Und ich denke nicht, dass einer von euch nach Hause geht und dann sein Zwergkaninchen schlachtet und irgendwo das Blut hinschmiert oder so, sondern wir alle verstehen, da ist was real passiert, aber es ist ein Bild für etwas, was heute eine geistige Wahrheit beinhaltet. Ich wollte dein Zwergkaninchen jetzt nicht in Gefahr bringen. Und genauso war es auch bei dem Ort, dem geografischen Ort im Alten Testament, wo Gott war und wo Gottes Gegenwart war. Im Alten Testament gab es die Stiftshütte Mose und später den Tempel von Salomon. Und beide waren gleich aufgebaut und zwar dreigeteilt. Ein Vorhof, ein Heiligtum und ein Allerheiligstes. Das war der geografische Ort, wo du Gott begegnet bist. Also wenn du Gott nahen wolltest, dann bist du an diesen Ort gegangen. Die ganzen Juden mussten dreimal im Jahr nach Jerusalem heraufziehen. Ich glaube dreimal, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich glaube, an drei Festen war es. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, egal. Sie sind nach Jerusalem heraufgezogen, um Gott an diesem geografischen Ort zu begegnen. Es gab den Vorhof, es gab das Heiligtum und das Allerheiligste. Im Vorhof war ein Altar, da wurden Tiere geschlachtet für die Sühnung, eben genau was wir gerade gesagt haben. Da wurden die Sünden vergeben, da haben sie Böcke geschlachtet und so weiter. Die ganzen Tiere wurden dort zerlegt, Blut wurde vergossen als Symbol für Vergebung. Im Heiligtum, ich gehe jetzt nicht in die Details, das würde den Rahmen sprengen, da wurden Waschungen vollzogen, da gab es verschiedene Symbole. Und dann gab es das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten, dort stand die Bundeslade. Die Bundeslade war dieser Quader, von dem ich euch schon oft erzählt habe, oder aus Gold. Und auf der Bundeslade, auf der Platte, waren zwei Engel, Cherubime genannt. Und im Alten Testament heißt es, ich werde euch begegnen zwischen den zwei Cherubimen, auf der Bundeslade. Dort werde ich euch erscheinen, dort werde ich zu euch sprechen. Also die Bundeslade war das Bild für Gottes Gegenwart. Okay, für Koinonia. Wir sollen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Die Bundeslade im Alten Testament ist das Bild für die Gegenwart Gottes, was Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet. Auch zwischen den zwei Engeln sagt er, dort werde ich euch begegnen und dort werde ich zu euch sprechen. Und jetzt war beim Alten Testament das Problem, dass das Volk durfte überhaupt nicht in das Allerheiligste gehen. Noch nicht mal die Priester durften ins Allerheiligste gehen, sondern nur der hohe Priester und das Ganze nur einmal im Jahr. Und wenn ihr es euch durchlesen wollt, es ist im 3. Mose, wird es beschrieben beim Versöhnungstag. Wenn der hohe Priester einmal im Jahr, nämlich am Versöhnungstag an Yom Kippur, in das Allerheiligste hineingehen wollte, dann musste der sich waschen, dann musste der leinerne Kleider anziehen, einen Kopfschmuck, dann musste er anfangen zu schlachten, dann musste er das Blut nehmen, in verschiedene Richtungen sprengen. Also es war, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, ein Riesenzinnober, bis er quasi in Gottes Gegenwart hineingehen konnte. Und das konnte er nur einmal im Jahr. Und er hat Glöckchen an seinen Füßen gehabt, dass man hört, solange es geklingelt hat, war er noch lebendig. Das war ein gutes Zeichen. Und dann hatte er aber auch ein Seil am Fuß, dass falls er irgendwie nicht richtig geopfert hat oder nicht richtig Sühnung erwirkt hat, falls er tot umfällt in Gottes Gegenwart, dass man ihn rausziehen kann, weil es durfte ja keiner reingehen, um ihn zu holen. Dieses Dilemma, dieses Bild, und jetzt müsst ihr verstehen, wir fragen uns manchmal, ist der Gott vom Alten Testament und der Gott vom Neuen Testament, ist das der gleiche? Absolut. Das Alte Testament zeigt uns, wie heilig, wie rein und wie vollkommen Gott ist und wie unmöglich es für den Menschen ist, in seine Gegenwart zu kommen. Es ist unmöglich. Die Menschheit, Gott, der nur Licht ist, der nur rein ist, der nur vollkommen ist, und die Menschheit, die verloren ist, die in Schuld gebunden ist, diese Distanz konnte nichts und niemand überbrücken. Kein Mensch. Jesus hat es dann überbrückt. Aber das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Jetzt haben wir einen Gott, der dich und mich leidenschaftlich liebt, und er sitzt da in seinem kleinen Allerheiligsten, ich sag's mal etwas profan, und möchte gerne mit Menschen Gemeinschaft haben, aber Menschen können ihm nicht nahen. Er ist heilig, er ist Licht. Ein gutes Bild, was mir da gefällt, ist, wenn du einen Raum nehmen würdest, der ganz dunkel ist, und Dunkelheit, Finsternis als Bild für Sünde und Schuld, wenn du dort ein Flutlicht anmachen würdest, da könnte sich keine Finsternis halten. Da wäre alles Dunkle sofort verschwunden. So müssen wir uns im Bild vorstellen. Wir könnten nicht in Gottes Gegenwart damals gehen. Gott war so heilig, so viel Licht. Unsere Finsternis, wir wären vergangen. Es war unmöglich. In dieses Dilemma, das ist das Bild für Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart ist im Allerheiligsten. Und jetzt sagt uns Psalm 104, mit Lob und Dank könnt ihr in die Vorhöfe des Herrn eingehen. Ihr seht, wo der Vorhof ist. Ist schon nah dran. Ist schon nah an Gottes Gegenwart dran. Ist noch nicht die Fülle von Gottes Gegenwart, aber es ist ein Schritt in Gottes Gegenwart. Und jetzt kommt das Prinzip, was ich euch gerade erklärt habe. Das Alte Testament hat im Natürlichen etwas beschrieben. Also hey, wir ziehen in diese realen Tore ein, mit Lob und Dank in den Vorhof des Herrn. Im Geistigen stimmt es aber im Neuen Testament auch. Indem wir Lob preisen, indem wir Gott erheben und indem wir Gott danken, ziehen wir ein in seine Vorhöfe. Es passiert ganz real, dass wir in seine Gegenwart eingehen. Das heißt, Lobpreis, auch für uns als Gemeinde, wenn du das zu Hause machst, ist nicht, dass Gott das braucht, dass wir ihn permanent besingen, obwohl es Gott wirklich rührt, wenn wir ihn loben und ihm Glauben und Ehre ausdrücken. Aber es sind konkret Schritte, wo wir Schritte in Gottes Gegenwart machen. Das, was du merkst in so einem Gottesdienst, wir fangen an, Gott zu erheben, und dann merkst du, Gottes Gegenwart kommt. Man merkt es. Ich weiß nicht, wer von euch dafür sensibel ist. Ich denke, die Mehrheit spürt es, wenn sich Gottes Gegenwart einfach anfängt zu lagern. Und du merkst, wir treten ein in seine Vorhöfe. Das ist sehr gut, das ist ein geistliches Bild. Das Interessante ist, wie die Bibel, die stimmt einfach. Ist gut, oder, dass die Bibel stimmt? Epheser 5, Vers 19. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ist genau das gleiche Prinzip. Was wollen wir? Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Koinonia. Wir wollen seine Gegenwart erleben. Wie sagt uns der Epheserbrief, dass wir seine Gegenwart erleben, dass wir voll werden mit dem Heiligen Geist, mit seiner Gemeinschaft, indem wir zueinander in Psalmen reden, Psalmen sind Loblieder, in geistlichen Liedern einander singen und spielen. Also Lobpreis, Dankbarkeit, sagt dem Vater alle Zeit für alles Dank, Dankbarkeit, Lobpreis füllt uns mit dem Heiligen Geist und bringt uns in Gottes Gegenwart. Wir treten ein in seine Tore, in seine Vorhöfe. Habt ihr den Punkt? Ja, soll ich nochmal, ist irgendwelche Sachen unklar? Es ist ein geistliches Bild, wir machen uns auf durch Lobpreis in seine Gegenwart. Wenn du zu Hause bist, das funktioniert. Wenn du anfängst, Gott zu singen, wenn du auch hier in der Gemeinde das nicht nimmst, hey, ich singe einfach mit, sondern wenn du diese Lieder hier zu deinen Liedern machst, dann treten wir gemeinsam ein in Gottes Gegenwart. Das ist total entscheidend. Wir haben hier nicht einen Animateur, einen Lobpreiser, Animateur, der quasi uns hier einheizt, sondern der Gedanke ist, er spielt was, aber du bist der entscheidende Faktor, dass du einsteigst und Gott begegnest. Das ist ganz erstaunlich, dass du manchmal in der Anbetungszeit der Einzelne sagt, boah, aber Gott ist mir so begegnet. Und der andere sagt, ich habe von Gott nichts gespürt. Das ist ganz normal, es geht mir auch manchmal so. Da sehe ich Leute neben mir und denke, da laufen die Tränen und die sind sonst wo. Und ich denke mir, hä? Gott, wo bist du irgendwie? Ich spüre das gar nicht. Aber das Entscheidende ist wirklich, du machst den Unterschied. Du musst dich aufmachen zu Gott. Du bringst ihm Lob und Dank. Es geht nicht um die Lieder, sondern es geht um den Text. Es geht um das, was in unserem Herzen ist, dass wir das vor Gott bringen und damit in seine Vorhöfe eintreten. Der Punkt ist aber, dass wir ja nicht nur in seine Vorhöfe eintreten wollen. Wir wollen ja ins Allerheiligste gehen. Wir wollen ja an den Ort, wo wirklich Gottes manifeste Gegenwart ist, wo er zu uns spricht und wo er uns begegnet. Und hier ist was ganz Interessantes. Wir gehen mit Lob und Dank in die Vorhöfe, aber mit Lob und Dank, das ist nicht der Zugang ins Allerheiligste. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal Hebräer 9, Vers 8 mit mir aufschlagen. Hebräer 9, 8. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal vorgelesen. Ich fange kurz in Vers 9 am Anfang an. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere. Also der Vorhof, das Zelt ist quasi das Heiligtum und das Allerheiligste. Da ist ein Zelt und das vordere ist das Heiligtum, das hintere ist das Allerheiligste und getrennt sind sie durch einen Vorhang. Also es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, dass das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber, also dann war ein Vorhang, aber ein Zelt, dass das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, was wir gerade gehört haben, die zwei Engel, die auf der Bundeslade waren, wo er sagt im Alten Testament, dort will ich dir begegnen, dort will ich zu dir sprechen, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Also der Autor sagt, oh, okay, wir wollen jetzt nicht auf die Details eingehen, aber die Bundeslade ist im hinteren Teil, dort, wo Gott uns begegnen möchte. Da aber, Vers 6, dies so eingerichtet ist, gehen wir zwar alle in das vordere Zelt, die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste. Also die Priester damals konnten alle ins Heiligtum hineingehen. In das zweite aber, einmal im Jahr, allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Also was ich euch gerade erzählt habe, alle Priester gehen ins Heiligtum, der Hohepriester geht nur einmal im Jahr ins Allerheiligste, aber nicht ohne, dass er opfert und die ganzen Waschungen und alles macht. Und jetzt kommt der schöne Satz. Vers 8. Damit zeigt der Heilige Geist an. Der Heilige Geist will uns damit was sagen. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Allerheiligsten noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Okay, was bedeutet das? Es bedeutet, der Heilige Geist zeigt, wenn das Heiligtum vorhanden ist, wenn das vordere Zelt noch vorhanden ist, in dem was passiert? Waschungen und Schlachtopfer, okay? Der Heilige Geist zeigt an, dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, dass sowohl Gaben als auch Schlachtopfer, die im Gewissen uns kein gutes Gewissen machen können, solange das Heiligtum Bestand hat, ist kein Zugang da zum Allerheiligsten. Was bedeutet das? Im Heiligtum hast du hast Waschungen gemacht. Du hast versucht, dich zu waschen. Du hast versucht, Schlachtopfer zu bringen. Und er sagt im Alten Testament, der Versuch im Alten Testament war ja, ein reines Gewissen zu bekommen. Und er sagt aber im Neuen Testament, er sagt, der Heilige Geist zeigt dir, wenn du eine Art noch zu leben hast, also du bist vielleicht mit Lob und Dank in Gottes Gegenwart eingetreten, wir jetzt alle, du spürst Gottes Gegenwart, wenn du jetzt anfängst, dieses Gefühl, ich bin nicht rein, ich bin nicht gerecht, ich bin vor Gott nicht akzeptiert, mein Gewissen ist schlecht, ich fühle mich nicht wirklich geliebt. Also wenn das ist, wenn wir hier im Gottesdienst zusammen anbeten und du jetzt merkst, du fühlst dich vor Gott nicht frei, du fühlst dich von Gott nicht geliebt, dein Gewissen vor Gott ist nicht gut, dann sagt er, wenn du dann versuchst, irgendwie dich abzuwaschen und Dinge abzulegen, wenn das deine Haltung ist, wenn du dich noch verdammt fühlst von Gott, dann zeigt der Heilige Geist an, gibt es keinen Zugang für dich ins Allerheiligste. Weil du versuchst, durch Dinge, die du selber machst, für die du dich schämst oder wo du denkst, ey, ich bin nicht perfekt. Hey, herzlichen Glückwunsch. Keiner von uns ist perfekt. Du bist nicht perfekt. Du hast keinen Zugang in Gottes Gegenwart, weil du perfekt bist. Und wenn du das aber für dich nicht akzeptierst, dass er dich reingewaschen hat, dass du ein gutes Gewissen hast, dass es wirklich keine Verdammnis gibt für dich, wenn das dein Herz nicht erreicht, dann bleibst du wie stecken. Du kommst nicht an den Ort, wo Gott gegenwärtig ist, wo er dich umarmt, wo du ihn spürst, wo du ihn tief hörst, sondern du bleibst stecken in diesem vorderen Teil. Deswegen sagt er in Hebräer 10, Vers 19, da wir nun Brüdern und Schwestern durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Allerheiligste, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinen Wassern. hey, es tut mir leid, dass der Hebräerbrief das so schwer kommuniziert. Das sind Bibelstellen, wo du denkst, okay, was will er jetzt genau? Der Autor, mir geht es zumindest mindestens manchmal so, dass ich das durchlese und sage, okay, was heißt das jetzt eigentlich genau? Es heißt, mit Lob und Dank treten wir ein in Gottes Gegenwart, durch seine Tore, in seine Vorhöfe. Du nimmst Gottes Gegenwart wahr, du nimmst wahr, Gott ist hier. Aber ein Durchdringen in die wirklich intime Gegenwart mit Gott, mit dem Heiligen Geist, wo er spricht, wo er uns begegnet, können wir nicht, wenn wir uns von Gott noch, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben vor Gott, wenn wir uns nicht in der Tiefe von Gott angenommen und geliebt fühlen. Er sagt, wenn das vorhanden ist, das vordere Zelt, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Durchgang ins Allerheiligste noch nicht vorhanden ist. Und dann sagt der Autor des Hebräerbriefs, aber hey, deswegen versucht nicht, euch selbst gerecht zu machen, versucht nicht selbst ein gutes Gewissen euch einzureden durch Waschungen, was euch sowieso nicht gelingt, Hebräer 9, Vers 8. Sondern geht durch diesen lebendigen Weg direkt in Gottes Gegenwart, den Jesus für uns freigemacht hat. Er hat einen Weg gemacht, durch den Vorhang, durch, direkt ins Allerheiligste, dort wo Gott ist, weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und ein für alle Mal uns reingewaschen hat, unser Gewissen gereinigt hat und uns wirklich zu Gerechten gemacht hat. Amen. Ist das nachvollziehbar? Du bist gerecht. Du bist nicht perfekt. Aber die Bibel sagt, du hast eine weiße Robe. Du hast vielleicht mal einen schwarzen Fleck drauf, da laufen auch mal Dinge schief, aber du bist gerecht, du kannst mit Freimut, weißt du, was Freimut ist? Das ist Kühnheit. Eni, meine kleine Tochter, die überlegt nicht dreimal, kann ich zu ihm kommen oder nicht. Nimmt er mich an, wenn ich jetzt hier rede, aber wenn sie mich sieht, sonst wenn sie nach Hause kommt von Arbeit, dann rennt sie auf mich zu, sie hat Freimut, sie freut sich, dass ich komme, sie fühlt sich sicher bei mir. Und dieses Gefühl sollen wir haben, wenn wir Gott nahen, wenn wir zu Gott gehen. Ganz konkret, und damit binden wir es zusammen, um welchen Glauben, um was geht es eigentlich? Ganz praktisch. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gott loben und preisen, ziehen wir ein in seine Vorhöfe. Wenn du tiefere Gemeinschaft mit Gott erleben willst, musst du wirklich glauben, dass du reingewaschen bist und dass dir alle Schuld vergeben ist. Es gibt wirklich keine Verdammnis mehr. Wenn du merkst, dass in deinem Alltag was schiefgelaufen ist, ich weiß ja nicht was, vielleicht hast du was angeguckt, was du nicht angucken wolltest, vielleicht hast du in einer Art reagiert, die dir nicht entspricht, vielleicht hast du gelogen, vielleicht hast du Dinge gemacht, die einfach nicht reinpassen, dann sagt der Johannesbrief, es gibt keinen ohne Schuld. Aber wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und wäscht uns rein. Es gibt nichts, was dich von Gottes Gegenwart trennen soll. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Dein Gewissen darf wirklich rein sein. Und ich sage es dir nochmal im Umkehrschluss, wenn du das nicht zulässt, diesen Gedanken, dass Gott wirklich mit dir im Reinen ist, dass er wirklich begeistert ist von dir, dann versperrst du dir einen Weg ins Allerheiligste. Wenn das vordere Zelt Bestand hat, ist der Durchgang nicht da. Wir müssen alle Verdammnis, all diese Klöße, die wir in uns, also ich kenne diese Klöße in meinem Herzen, die sich manchmal so anfühlen, als ob Gott doch nicht begeistert ist von mir oder doch irgendwie distanziert ist, die müssen wir ablegen und durchgehen in Gottes Gegenwart. Das Zweite ist, was uns hilft, ist, dass wir wirklich, wenn wir Gott nahen, wenn wir Gott anbeten, dass wir wissen, dass Gott dich erwartet und dass er will, dass du kommst und dass er da ist, um dir zu begegnen. Ich rede ganz oft mit Leuten, die sagen, ja, ich suche irgendwie Gott, weil ich eine Antwort brauche. Und dieser Druck, dieses Gefühl, ich nahe jetzt Gott und Gott kommt wahrscheinlich nicht vorbei, Gott wird eh nichts sagen. Oder oh, ich bete dann und suche Gott und dann passiert wieder nichts. Das frustriert die Leute schon so, dass es irgendwie gleich sein lassen. Kennt es irgendjemand, bin ich froh, dass ich nicht alleine bin. Ich hatte das so oft, dass ich irgendwie eine Antwort gebraucht habe, gesagt, gut, jetzt suche ich Gott, ich bete ihn an, ich setze mich hin, ich höre, oh, passiert ja eh nichts. Und dann bin ich so frustriert und dann wird es immer schwieriger, das zu machen. Was ich ganz praktisch in meinem Leben entschieden habe, ist, ich nahe Gott, ich bete ihn an, ich weiß, er will, dass ich komme, ich weiß, er will sprechen zu mir. Eine Sekunde. Ich weiß, er will sprechen zu mir und das lasse ich zu. Und wenn ich nicht gleich eine Antwort bekomme, wenn ich nicht gleich merke, irgendwas passiert, dann lasse ich diese Gedanken, ach ja, siehste, wieder nichts passiert oder er will nicht, die lasse ich nicht zu. Blättert noch einmal weiter in Hebräer. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hey, du sollst erwarten, wenn ich Gott suche, dann wird Gott mich belohnen. Gott liebt es, wenn wir ihm glauben, dass er uns begegnen will, dass er uns belohnen will. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hey, ich mach mich auf in deine Gegenwart. Du erwartest mich. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Du hast mich reingewaschen. Ich bekenne vor dir, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ich komme an den Ort, wo du bist. Ich erwarte, dass du zu mir sprichst, dass du dich auf mich freust und dass du mich belohnst, wenn ich in deine Gegenwart komme. Dass es einen Effekt hat, dass es einen Unterschied macht, dass es wirklich Auswirkung hat. Und das Letzte, was ich gemerkt habe, oder das Vorletzte, was ich gemerkt habe, ist, dass ich ganz oft Gottes Gegenwart zum Beispiel in so einem Gottesdienst wahrnehme. Und mich dann fragt, naja, passiert jetzt irgendwas, weil nichts Spektakuläres passiert. Ich spüre einfach nur, Gott ist da. Wenn du spürst, dass Gott da ist, sollst du wissen, Gott handelt.
Wenn Gott da ist, tut er auch Dinge. Manchmal spüren wir das nicht gleich, was er jetzt macht. Manchmal passiert nichts Spektakuläres, manchmal passiert nichts, wo du denkst, ah ja, jetzt, das war das Entscheidende, was passiert ist. Aber wenn Gottes Gegenwart da ist, wenn Gott da ist, wenn du Gott nahst, dann macht Gott Dinge. Manchmal weicht er was auf in unserem Herzen, manchmal bereitet er was vor, manchmal gibt er einen Impuls, manchmal orchestriert er Dinge. Aber du sollst wirklich wissen, wenn du Gott nahest, wird er das immer belohnen. Da passiert was, egal wie spektakulär du das wahrnimmst oder nicht. Das Schlimmste ist, dass ich das Gefühl habe, ich stand in dieser Anbetung, Gott war da, ich habe ihn geehrt, ich habe seine Gegenwart gespürt, aber irgendwie ist nichts passiert. Doch, es passiert was. Und das Dritte oder das Letzte, genau, und damit beenden wir einfach diese Predigt heute. Wenn wir an diesen Ort kommen, wenn wir uns aufmachen in Gottes Gegenwart, wenn wir quasi, Jesus sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind mitten in dieser Welt, aber wir gehören zu einem anderen Reich, wir gehören zu einer anderen Realität, wir gehören zu einem Reich, wo er König ist. Das heißt, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind ja alle noch hier. Wir sind ja alle in Berlin 2011. Aber er sagt, du bist hier in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Du gehörst zu seinem Reich. Wenn wir durch Lobpreis, durch Dank eintreten in seine Vorhöfe, in seine Gegenwart, wenn wir durch Glauben und Vertrauen wirklich ins Allerheiligste gehen, dort, wo Gott ist, wo seine Gegenwart ist, was ein Symbol ist im Alten Testament für die Realität im Geist, wenn du dort bist und dann anfängst, seinen Frieden zu spüren und seine Gegenwart zu spüren, dann passiert was ganz Fantastisches. Wenn du in Problemen drin hängst oder in Herausforderungen, dann wirken die Probleme immer so groß und Gott wirkt 35.000 Kilometer weit weg und irgendwie wenig interessiert. Kennt das irgendjemand? Gut, dass ich schon wieder nicht alleine bin. Dann stehst du vor deiner Situation in deiner Ehe, vor der finanziellen Herausforderung, vor der Weggabelung, wo du die richtige Antwort brauchst und hast das Gefühl, ey, Gott kümmert sich gar nicht. Gott hat sich 35.000 Kilometer weit zurückgezogen und schweigt einfach und ich stehe hier mit meinen Problemen, die riesig groß erscheinen. Wenn wir uns aber aufmachen mit Lob und Dank, indem wir festhalten, wer Gott ist und wie Gott ist, indem wir ihm danken, uns daran erinnern und eintreten in seine Vorhöfe und dann wissen, du bist da, du wartest auf mich, du wartest auf mich, du möchtest zu mir sprechen. Wenn wir das machen und dann in seiner Gegenwart sind und dann plötzlich spüren, die Gegenwart des Heiligen Geistes, Koinonia, das ist im Allerheiligsten, seine Gegenwart ist da, seine Gemeinschaft ist da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, da ist Frieden. Plötzlich ist Gott da, plötzlich kommt Frieden in dein Herz und plötzlich switch die Perspektive. Und dann hast du das Gefühl, du stehst hier so gewurzelt, gegründet mit Frieden und siehst dann dein Problem und plötzlich ist es gar nicht mehr so groß. Plötzlich wirkt es ganz klein und vielleicht ist es noch genauso da, aber du hast plötzlich diesen Frieden, diese Gegenwart von Gott und dieses Wissen, diese Zuversicht, hey, mein Gott und sein Reich ist viel realer als diese Welt und ihre Herausforderungen. Und das ist der Ort, wo wir plötzlich im Gebet Dinge aussprechen können, wo wir die Dinge adressieren können, wo wir im Glauben Dinge nehmen können, Lösungen. Der Epheserbrief sagt, dass wir mit ihm gesetzt sind an himmlische Orte, wo alle geistlichen Segnungen schon vorhanden sind. Da sind alle Lösungen, da sind die Antworten, die diese Welt braucht. Ich möchte, dass wir ein Umdenken haben in unserem Leben mit Gott. Es ist nicht, dass die Welt und der Feind so groß und so brutal und so herausfordernd ist und Gott, der Kleine, es schafft uns irgendwie durchzuwurschteln und uns zum Ende zu bringen. Gott ist der Souveräne. Gott ist der Name über allen Namen und sein Reich wird triumphieren. Und es ist eine Art und Weise, dass wir Leben gestalten, dass wir ihn so kennen, dass wir so sein Reich kennen, dass wir so seine Gegenwart bringen, dass wir, wenn wir Probleme haben, egal ob das in unserem persönlichen Leben ist oder ob wir Probleme in unserer Gesellschaft sehen, ob wir Probleme in Berlin sehen, ob wir Probleme sehen, wo es Reformen braucht oder in der Kunst oder in deiner Firma, wie auch immer, dass wir wissen, hey, wir sind die Leute, die den König der Könige kennen. Wir haben Zutritt zu ihm, zu seinem Reich. Hey, und da sind die Lösungen, die diese Welt braucht. Da sind die Heilungen, die diese Welt braucht. Da sind die Veränderungen, die diese Stadt braucht, die diese Gesellschaft braucht, die deine Firma braucht, die vielleicht deine Ehe braucht, die deine Kinder brauchen. Er ist nicht herausgefordert durch unsere Probleme. Sein Reich ist wirklich das Reich, was triumphieren wird. Wenn wir aber mittendrin stecken im Alltag, mittendrin stecken in unseren Problemen, dann haben wir nicht die Sicht, dann haben wir nicht den Frieden, dann haben wir nicht die Kühnheit und den Glauben, seine Antworten durch Glauben und Gebet freizusetzen. Deswegen ist es wirklich das Beste, was wir tun können, wenn wir es für unser Leben anwenden, dass wir lernen, an diesen Ort von Zuversicht zu kommen, um in unserem Leben im Glauben Dinge zu verändern, aber dann auch in unserer Stadt. Hey, Gott hat Ideen, wie diese Stadt wieder zu Geld kommt. Berlin ist nicht nur, Berlin nach unserem Bürgermeister ist pleite und sexy, aber Berlin soll auch wieder zu Finanzen kommen. Und ich bin überzeugt, dass Gott Ideen hat, Ideen für Businesses, Ideen für Menschen, die mit ihm gehen, die Geld in die hier wieder in diese Stadt hineinbringen, für Künstler, für Ideen, wie ein ganzes System, die Hartz IV, wo es Probleme, wo es Herausforderungen gibt, wie wir Antworten bringen für die Probleme dieser Stadt. Gott hat Antworten für diese Stadt. Und diese Antworten kriegen wir nicht, wenn wir denken, oh Gott, Gott ist auch überfordert mit Berlin. Gott ist auch wirklich in Trouble, wenn er an Berlin denkt und ich denke, wow, was machen wir nur mit dieser Stadt? Gott hat Antworten für diese Stadt. Ja, seine Hauptantwort ist Jesus und Errettung, aber Gott hat durch sein Leib auch ganz praktische Antworten, die in die Gesellschaft, die in das Schulwesen, die in die Politik, in die Wirtschaft, in jeden Lebensbereich hineinwirken. Und diese Antworten kriegen wir, wenn wir Zugang zu seiner Gegenwart haben. Er ist die Quelle aller Weisheit. Und wenn du unruhig bist, kennst du das, wenn jemand am Ertrinken ist, dann planscht er nur und du denkst, ey, du musst ruhig werden, damit ich dir helfen kann. Und genauso müssen wir lernen, wirklich vor Gott ruhig zu sein, nicht die ganze Zeit zu strampeln, damit wir hören können. Für unser Leben und für die Stadt, für die Dinge um uns herum. Und dann kann wirklich sein Reich auf diese Erde kommen. Dann können wir beten, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, wir haben gehört, wir sind in einer Phase, wo wir sagen, wir wollen hier leben, Heiliger Geist. Wir haben gehört, dass du eine Person bist, eine reale Person, mit einem Willen, du magst Dinge, Dinge willst du, Dinge gefallen dir. Wir wollen dich als Person kennenlernen. Wir haben gehört, dass ein Zugang in deine Gegenwart ist, ein Zugang zu dir ist, Heiliger Geist, was dich anzieht. Du liebst es, wenn wir aussprechen, wer Gott der Sohn ist, wenn wir seine Treue bekennen, wenn wir loben und wenn wir preisen. Herr, du liebst es, wenn wir dankbar sind. Es zieht dich an, Heiliger Geist. Es ist ein Schritt in deine Gegenwart. Es ist ein Schritt in deine Gegenwart, in die Gemeinschaft mit dir. Dass wir merken, wenn wir deinen Namen erheben, wenn wir deinen Namen preisen, wenn wir dir danken, dass deine Gegenwart kommt. Dass deine manifeste Gegenwart kommt. Ich bete, dass dieser zweite Schritt stattfindet, dass Bollwerke in uns, diese Gefühle von einem schlechten Gewissen, diese Gefühle, dass eh nichts passiert, diese Gefühle, dass du vielleicht nicht auf uns wartest oder dass du kritisch auf uns wartest. Herr, das zeigt, dass wir nur, dass wir nicht durchbrechen können, wenn dieses vordere Zelt Bestand hat, wo wir uns waschen, wo wir versuchen, Schlachtopfer darzubringen. Herr, ich bete, dass du diesen lebendigen Weg für uns greifbar machst, den du erworben hast, Jesus. Durch dein Opfer, durch dein Tod am Kreuz haben wir einen lebendigen Weg direkt in deine Gegenwart. Durch den Vorhang, durch dort, wo du bist, dort, wo du sprichst, dort, wo dein Frieden ist, dort, wo deine Liebe ist. Herr, ich bete, dass jeder Einzelne, der zu uns gehört, der heute da ist oder unterwegs ist, auch jeder Gast, dass er erlebt, dass er durch dieses Vertrauen in dein Opfer Zugang hat direkt zu dir. Dort, wo du bist, Herr, schließ es auf, wir sagen, dass Bollwerke, die uns abhalten, Bollwerke, die das blockieren, dieses schlechte Gewissen, diese Verdammnis, Herr, wasch das ab. Herr, gib Offenbarung, dass es wirklich keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Sprich mal zu deinem Herz, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt für mich keine Verdammnis. Ich darf ein gutes Gewissen haben. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann bekenne ich es und dann wäschst du mich rein. Herr, ich bete, dass du uns rufst an diesen Ort, wo du bist. In die Gemeinschaft mit deinem Geist, wo dein Frieden ist, wo deine Lösungen sind. Herr, ich bete, dass wir es lernen, in diesen Raum des Geistes zu gehen. Der Wolle, die Kesplemo, dein. Dass ihr ihn erlebt und seine Güte. Amen.